Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Abend in der Gemeinschaft schenkst, dass wir nach deiner Zusage wissen dürfen, du bist da, du bist gegenwärtig durch deinen Geist und im Wort. Du bist ein Gott, der auf Begegnung aus ist, auf Beziehung. Du bist einer, der sucht das Verlorene. Und wir können dir nicht genug danken, dass du Gemeinschaft haben willst mit uns. Wir danken dir, dass du dich immer wieder herabneigst, dass du dir nicht zu schade bist, mit uns diesen Weg zu gehen. Wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich in Klarheit, in Herrlichkeit sehen dürfen, wo wir vollkommene Lichtsgemeinschaft haben können mit dir und auch mit allen Glaubenden. Und nun danken wir dir, dass du auch heute Abend das Brot des Lebens brechen willst. Geistliches Manna, Speise für den inneren Menschen. Danke, dass du uns versorgst. Danke, dass du uns kräftigst. Danke für dein Wort. Amen.
Amen. So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen auch die Zurgrasten, wie das bei uns in Österreich heißen würde, die Hereingeschneiten oder die Zurückgebliebenen grüßen, die Heruntergekommenen oder irgend so. Wie auch immer man das formulieren mag. Ich muss jetzt schon auf eine Sache zugreifen, die mir bei der Begrüßung da gleich am Anfang widerfahren ist. Jemand gebeten hat, ob er ein Foto von mir machen darf und sagt, ja, wenn es sein muss. Und dann kam die Antwort ganz pfiffig und kess: Ich sammle nämlich Naturkatastrophen. Ist nicht weit daneben gegriffen. Es gibt zwei vernünftige Bilder von mir. Dieses ist nicht dabei. Und ich habe jeden Tag, wenn ich aufstehe in der Früh, eine fröhliche Glaubenskrise, eine erste. Wenn ich da vor dem Spiegel stehe und dann stelle ich mir immer diese Frage, Gott, wie kannst du das zulassen? Nicht diese uralte Theodizee-Frage. Ist Gott liebend und gerecht? Also gut, das geht dann hier nicht zusammen. Ich weiß zwar nicht, wer der Fremdling ist, der meinen Pyjama trägt, aber ich werde ihn sicherheitshalber rasieren. Das ist der erste Gedanke. Ein zweiter folgt zugleich. Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, und es gilt euch gleichermaßen, es ist genau dieses Gesicht, das Gott beschlossen hat, heute zu tragen. Mit diesem Gesicht geht er durch die Welt, durch diese Augen schaut er die Menschen an, durch diesen Mund redet er zu den Leuten. Dass manches ein bisschen spaßig ausgefallen ist, kann schon sein, das zeigt auch, dass Gott ein Gott der Freude und des Humors ist. Aber im Wesentlichen hat Gott beschlossen, ich werde dich dieser Welt, ich werde mich durch dich dieser Welt vorführen. Du bist das Gesicht, das ich heute trage. Und so war das, was sich heute Morgen aus den Laken gewälzt hat, keine Katastrophe, sondern das Ebenbild Gottes. Und das ist eine wunderschöne, befreiende Angelegenheit. Es gibt ja im Psalm 139 ein sehr schönes Wort, wo etwas davon gesagt wird, dass wir im Verborgenen gewirkt und gewebt wurden. Und zwar so, das ist ein Terminus technicus, der kommt nur an der Stelle im Psalm 139 vor, wie Gott ein Priesterkleid webt. Das heißt, wir sind ein Priesterkleid, das Gott im Verborgenen gewirkt und gewebt hat. Und dieses Kleid trägt er, wenn er durch diese Welt geht. Eine ganz schöne Sache im Psalm 139. Gott hat mich da im Verborgenen gewebt, gewirkt und schafft ein Kleid, das er sich anzieht in mir und in dem tritt er der Welt vor Augen. So, dann das, was ich für heute Abend vorhabe, ich greife einfach jetzt ein Thema raus, von dem ich hoffe, dass es einigermaßen eine abgeschlossene Sache sein kann. Wir sind also beim Lernen vom älteren Bruder und es ist ein Thema, das füllt also völlig problemlos mindestens die doppelte Zahl an Einheiten, aber man kann nur machen, was geht. Ich möchte eine Sache vorstellen, die mir immer wieder sehr gefällt. Das Heil in Raum und Zeit. Gott wirkt sein Heil in der Zeit, im Raum und durch die Dinge. Oder er veranschaulicht sein Heil. Wir werden es gleich sehen, in einem Festkalender, in einer geistlichen Geografie und in Dingen, in denen diese Sachen zu begreifen sind. Wenn man eine Sache am Judentum und an Israel lernen kann, das ist immer Theologie zum Anfassen. Es ist Theologie zum buchstäblich Begreifen. Dass ich fassen kann, was mir hier vorgelegt wird. Nicht abstrakte Gedanken, sondern es ist zum Fassen. Gott ist kein Chaot, er hat zum Verstehen des Glaubens drei Koordinatensysteme gegeben. Die erste Erlebnispädagogik, wenn man so möchte. Und das haben wir alles von Israel. In diesen Dingen ist auch drinnen, was der Paulus in Apostelgeschichte 20, die Verse 20 und 27 sagt, ich habe euch nichts vorenthalten und euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und das sind die Dinge, auf die er zugreifen konnte. Nochmal, es gab keine Evangelien, es gab vielleicht den einen oder anderen Paulusbrief, so in Apostelgeschichte 20 um die Zeit, aber das, worauf er zugreifen konnte, was er benutzen konnte, um den Menschen den Ratschluss Gottes zu verkündigen, das sind die Dinge gewesen, die Gott im alten Bund vorgegeben hatte. Hier gehört es ganz schlicht dazu, Gott offenbart sich und seine Geschichte mit dem Menschen in Zeit und Raum, da spielt sich das ab. Das ist schon mal eines der fundamentalsten Dinge, die es überhaupt im ganzen Weltkreis gibt. Israel ist der einzige Ort der Welt, wo Gott wirklich seine Touchdowns gehabt hat. Wo er hereingekommen ist in Raum und Zeit, in die Geschichte. Es sind nicht Legenden, Mythen, Sagen, Hirngespinste, Träume, Utopien, Sehnsüchte. Es hat sich ereignet. Es ist Geschichte im Sinne von Geschehen. Und da hat er eben drei so Konzepte, die interessant sind. Und das machen wir bei unseren Studienreisen nach Israel auch immer. Bei Gott verknüpft sich Landschaft und Botschaft. Der Raum, es geht miteinander, der Ort und das Wort. Und ganz bestimmte, wir werden es gleich sehen, ganz bestimmte Stationen, zum Beispiel beim Exodus, sind ein ganz klarer Weg mit Stationen und ganz klaren Lektionen. Dann ist der Festkalender Israels das andere Modell. Die Zeit. Ich weiß nicht, manchmal sagen ja Leute, würde mir nie einfallen, ich habe es noch mal gehört, aber angeblich haben Frauen einen interessanten Zeitbegriff. Aber dann habe ich auch gehört, dass sie vom räumlichen Empfinden nicht so ausgeprägt sind, mit Einpacken und so, aber das habe ich nur gehört. Würde ich also nie so bestätigen können, zumindest von meiner Frau. Die ist immer pünktlich, wenn man 15 Minuten vorher die Sache anleiert, dann ist es immer pünktlich. Gut, wir haben das. Ein Festkalender bei Israel. Und dann geht es aber weiter. In diesem Festkalender entdeckt man bei Gott auch Fristen und Zeiträume, die immer wiederkehren. Der dritte Tag hat Bedeutung. Der zehnte Tag. Der 40. Tag oder 40 Tage und dann vor allem der 50. Tag. Und dann gibt es neben diesen beiden ersten Koordinatensystemen, die Gott in unser Leben mit ihm gestellt hat, ein drittes, da hat er auch noch Dinge gegeben. Stiftshütte, Tempel, manches auch, den Sabbat müsste man im Grunde dazu nehmen. Denn auch der Sabbat ist eine Sache zum Feiern und um das zu feiern, liegt eine ganze Menge auf dem Tisch, dass man buchstäblich begreifen kann. Und wir werden dann noch hinkommen, selbst als Jesus das Abendmahl einsetzt, sagt er, ich setze eigentlich überhaupt nichts ein, ich erkläre euch nur an zwei Momenten das Besondere. Aber er greift völlig und ganz klar zurück auf eine jüdische Sederordnung. Und auch wieder beim Seder, das ist dieses Mahl am Abend, wo Pessach dann gefeiert wird, das Passahmahl gegessen wird, das ist ein langer Abend, da steht eine Menge auf dem Tisch und alles, was am Tisch steht, hat eine Bedeutung. Und Jesus hat etwas Ähnliches, vielleicht nicht in seiner ganzen Breite, mit den Jüngern gefeiert und an ganz bestimmten Momenten die Worte der Einsetzung gesprochen. Und davon hängt nämlich ab, wie man das Abendmahl überhaupt versteht. behaupte nämlich, dass wir uns in der Christenheit zum Thema Abendmahlsverständnis auf ganz waghalsige, spekulative Konstruktionen eingelassen haben und die Dinge viel spannender sind, als wir das dogmatisch hinkriegen. Aber das ist eine andere Sache. Da machen wir morgen ein bisschen was dazu. Ehe ich das angehe, eine Sache, die hat jemand schon gefragt und ich gebe es anderen gerne mit. Gott gibt so... Nee, machen wir morgen. Der erste Konzeptrahmen, Exodus, ein Weg heraus, Exodus, das ist der Weg heraus. Exodus ist dann nur eine latinisierte Form. Exodus, ein Weg heraus, der ganz klare Stationen hat, und diese ganz klaren Stationen wiederum markieren Lernschritte, Momente, die zum Heil gehören und die man sich aneignen kann. Und ich gebe es zumindest in Stichworten. Es beginnt in Ägypten, im Land der Sünde und des Todes, im Sklavenhaus, Pharao ein übler Gewaltherrscher, Pharao, der das Leben nicht schont, Pharao, der vergessen hat, dass er sein ganzes Ägypten im Grunde der Weisheit eines Mannes verdankt, der mit Gott im Bund gelebt hat, nämlich Josef, ein Pharao, der seine Geschichte vergessen hat, ein Pharao, der im Übrigen so dumm ist, wie der Teufel eben nur dumm sein kann und in seinen Maßnahmen, Israel zu dezimieren, genau zum falschen Moment greift, er bringt die männliche Erstgeburt um. Du brauchst, um ein Volk zu dezimieren, musst du die Frauen umbringen. Ein Mann kann 1000 Frauen mit Kindern versorgen. Aber 1000 Männer und eine Frau, das geht gar nicht. Es war dumm, wie er es angestellt hat, zum Glück. Männliche Erstgeburt zu töten, ist nicht ausreichend, wie auch immer. Sklaverei, Geschrei, Knechtschaft. Eine furchtbare Situation. Und hier schreitet Gott ein und schenkt dieses Passa und führt das Volk heraus. Das Passa-Lamm, das Blut des Lammes, das nicht nur gewusst und gekannt werden sollte, sondern angewandt werden musste, indem man es an die Türpfosten streicht, links und rechts, und an die Deckschwelle, nicht auf den Boden. So dass man eingehüllt ist vom Blut, im Schutz des Blutes steht und dann der Gerichtsengel vorübergehen kann. Aber man hat das Blut nicht unter den Füßen, man tritt da nicht drauf herum. Und wie gesagt, das Blut musste nicht nur gewusst werden und bekannt sein, sondern es musste angewandt werden. Aber dann kommt die nächste spannende Sache sofort rein. Wir lesen immer nur Passa. Des Herrn Vorübergang, das Gericht, das an mir vorübergeht, aufgrund des Opfers, das gebracht wurde, aufgrund des vergossenen Blutes, das mich jetzt schützt, doch, klar, ja. Aber der eigentliche Name des Festes ist von alters her Fest der ungesäuerten Brote. Denn das tolle Thema ist, es braucht Gott nur eine Nacht, um mich zu erlösen. Aber ich muss jeden Tag der Woche lernen und einüben, dass ich jetzt von einem neuen Brot lebe. Tag für Tag lernen. Das Heil am Kreuz ist immer der Akt eines Momentes. Das neue Leben ist ein Einüben, wo ich Tag für Tag das einübe, was es heißt, mit einem Herrn zu leben, der in mir lebt, der völlig unverdorben ist, der ungesäuert ist, der unvermischt ist und bei dem ich dann entdecke und merke, das Christliche an Christus ist, an mir ist immer nur Christus. Das Christliche an mir ist immer nur Christus. Und wenn ich befragt werde, was hast du gelernt, sage ich, ja, ein paar Verse habe ich mir schon gemerkt im Laufe der Jahre und das ein oder andere Buch gelesen. Aber wenn du mich wirklich fragst, was ich geistlich gelernt habe in all den Jahren, wo ich Christ bin, als Endsumme würde ich sagen, ich kann es noch immer nicht. Ich schaffe es nach wie vor nicht. Ich kann nicht Christ sein. Es ist weder einfach, noch ist es schwer, es ist einfach unmöglich. Ich kann immer nur auf Christus zugreifen, der in mir Wohnung genommen hat. Und das Einzige, was ich gelernt habe, ist Abhängigkeit. Aber ich habe auch gelernt, dass ich bei Gott mit dieser Bedürftigkeit sehr willkommen bin. Und er sagt, ich habe eigentlich nie von dir erwartet, dass du es hinkriegst. Ich habe dich nur eingeladen, von mir zu nehmen, so viel du kriegen kannst. Und das Einzige, worin ich reif geworden bin, ist, dass ich Gott gesagt habe, immer wieder und von Moment zu Moment sagen muss, ich kann es nicht, aber du bist da und du kannst. So, das ist das Lernen, von einem neuen Brot zu leben. Und dann weiß ich, Christus ist in mir unverfälscht, ungesäuert, unverdorben und lebt seinen wunderschönen Charakter jetzt durch mein Leben hindurch. Und jetzt sind wir wieder am Anfang, wo wir gewesen sind, nicht? Das Gesicht, das Christus heute trägt in dieser Welt, ist deins und meins und so weiter. Das lernt man alles bei diesem Passa. Dann kommt der Durchzug durch dieses Schilfmeer, 2. Mose 14. Ein herrlicher Akt, wo Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr durch einen Ort des Todes geht, und wenn ihr durch diesen Ort des Todes hindurchgegangen seid, kommt ihr drüben auf der Seite des Lebens in der Freiheit an. Und ihr werdet den Durchgang durch den Ort des Todes überleben, weil ihr mit mir geht. Oder weil ich mit euch gehe. Pharao wird das Gleiche versuchen und auch durch den Tod gehen wollen und wird im Tod bleiben mit seinem Heer. Ihr kommt durch. Und wir gehen rüber auf die andere Seite. Und dann schließt sich das Meer ein für alle Mal, um sich nie wieder zu öffnen. Es gibt keinen Weg zurück nach Ägypten. Stärkste Illustration für Heilsgewissheit liegt in diesem ganzen Exodus-Geschehen. Es gibt nur den Weg nach vorne, es gibt keinen Weg zurück nach Ägypten. Und du wirst nicht mehr zurückgeschickt. Israel, in der späteren Geschichte, wenn es vom Glauben abfällt, wird nach Babel transportiert. Aber nicht nach Ägypten. Das ist aus, over and out. Ja, und dann kommen sie und entdecken, bei Mara und Elim, 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27, dass es auch im neuen Leben noch bittere Wasser gibt. Sie kommen nach Mara, hatten Durst, sind durch und merken, das Wasser, das sie jetzt eigentlich trinken könnten oder sollten, ist ungenießbar. Es ist bitter. Mara liest sich ja auch schon, hört sich auch schon so an. Und die Lektion ist sehr einfach. Auch im neuen Leben bittere Wasser. Auch im neuen Leben nicht alles geregelt, nicht alles geordnet. Auch im neuen Leben Desaster und Katastrophen. Und vor allem, man hat ins neue Leben etwas vom Erbe Ägyptens mitgenommen. Es gibt etwas, das hat sich durch das Schilfmeer durchgeschmuggelt. Und so kannst du eine einfache Sache machen. Es dauert wahrscheinlich nur eine einzige Nacht, um Israel aus Ägypten herauszuholen. Aber es dauert 40 Jahre, um Ägypten aus Israel rauszukriegen. Und wir haben unsere Lebensgeschichten, wir haben unsere Leidensgeschichten, wir haben unsere Muster, wir haben die Dinge, die wir irgendwo unterwegs aufgelesen haben, auch in unserer alten geistlichen Existenz, und dann merken wir sehr genau, es ist für Gott ein Haufen Arbeit, diese Dinge schön langsam zu deaktivieren oder herauszuschleifen oder zu verändern. Aber wie gesagt, es geht immer nur durch den gegenwärtigen Christus. Allerdings sagt Gott noch etwas. Wenn du gesund werden möchtest, eine ganz dichte Stelle ist, wo er sagt, dann ich bin der Herr, dein Arzt, und folgst du meinen Rechten und Ordnungen, wirst du die Krankheiten Ägyptens nicht auferlegt bekommen. Und er gab ihnen Recht und Ordnung. Wenn man mich heute fragt, wie man gesund sein kann als Christ, seelisch gesund auch, dann sage ich nicht nur Heilung der Vergangenheit, Heilung der Verletzung. Da ist eine ganze Menge dran. Das sollte man nicht einfach beiseite lassen. Aber gesund bleibe ich, wenn ich mich an die Rechte und Ordnungen Gottes halte und an seinen aufbauenden Geboten lebe. Denn seine Gebote dienen dem Leben. Seine Gebote sind Ordnungen der Liebe. Seine Gebote sind kein Terror. Ich behaupte sogar, das Gebot ist Gnade. das ist gnädig von Gott, dass er uns nicht verwildern lässt. Und dass er uns nicht unseren Begierden und Trieben und Ansprüchen und Bedürfnissen überlässt. Das ist Gnade, dass er sagt, ich gebe euch Ordnung in der Liebe, damit ihr gesund werden könnt. Also sagt, wenn du mich als Arzt konsultieren willst, sagt Gott, musst du wissen, ich bin ein Vorsorgemediziner. Ich bin nicht nur der Chirurg, der dir das verfaulte Bein amputiert. Ich bin vor allem ein Vorsorgemediziner. Ich sorge dafür, dass mit guten Ordnungen dein Leben nicht durcheinander kommt. Aber dann ist auch Elim noch da. Das ist schön, das sind 70 Palmbäume und 12 Wasserquellen. Das ist so ein Freizeitzentrum da. So irgendwo La Höhe, habe ich gehört, soll ganz schön sein. Dann ziehen sie weiter und lernen unterwegs Ernährungsfragen zu lösen, Manna. Auch wieder eine tolle Geschichte. Die ganze Exodus-Story, das ist so ein Hammer, dass Gott sagt so, das bringe ich euch bei, wie man sich ernährt. Manna. Schmeckt wie Milch und Honig. Tollen Vorgeschmack übrigens. Herrlich. Koriandersamen. Und weiter so Sachen. Und da muss jeder sammeln, gell? Du kannst nicht auf Kosten des anderen geistlich überleben. Du musst täglich sammeln. Und der Tagesbedarf soll in der Früh gesammelt werden. Und du kannst nichts aufheben. Denn wenn du es aufhebst, verschimmelt es dir. Das heißt, es ist immer so, dass ich aus dem Wort aufs Neue lebe. Nicht nur aus Konserven. Oder nicht nur damals. Ich bin ja so ein alter Fackelträger irgendwo, im wahrsten Sinne des Wortes alt auch inzwischen, aber sehr lange dabei. Und ich habe Maria Thomas noch gut gekannt und ja. Und dann treffe ich ab und zu so Leute, die rollen immer mit den Augen und sagen, ja, Maria Thomas. Ich sag, wann hast du ihn denn getroffen? Er ist ja schon eine Weile tot auch, ne? Ja, das war vor 40 Jahren. Es ist wunderschön. Und was hast du seither mit Christus erlebt? Warum fragt ihr? Also Kinder, wir leben doch nicht von gestern. Ich bin der Gott deines Heute. Ich bin der Ich Bin. Hallo. Abnehmen. Ich bin der Ich Bin. Was heißt denn das? Wirst schon sehen. Das ist immer die Antwort Gottes, nicht? Wenn ich frage, was heißt denn das, ich bin der, ich bin, sagt er, ja, ganz einfach, das wirst du sehen, komm mit. Jeder muss sammeln und jeder, man kann nicht aus dem von vergestern leben. An einem Freitag kriegt man dafür die doppelte Menge, damit man am Samstag nicht sammeln muss. Und dann ist es Brot vom Himmel. Es kommt von Gott. Dieser Gedanke mit dem Manna, der ist übrigens beim Sabbat auf eine ganz wunderschöne Weise in einer kleinen Geschichte gefasst. Am Sabbattisch, beim Sabbateingang, neben Schälche mit Wasser und Schälche mit Salz und dem Sabbatwein, liegen dann auch so zwei geflochtene Weizenbrote, so Brioche, so Milchbrote, ne? Und die sind mit einem blauen Tuch abgedeckt. Und wenn der Juden...
Bitte?
Berkis, ja. Und diese Milchbrote, wenn man da fragt, ja, was ist denn das jetzt? Sagen sie ja ganz einfach. Erstens, es sind zwei, denn am Freitag haben wir die doppelte Menge bekommen, damit wir am Samstag nicht sammeln müssen. Unter einem blauen Tuch liegen sie, weil es Brot vom Himmel ist. Ja, und warum sind sie geflochten? Ja, das erinnert uns an verschränkte Arme, denn mit verschränkten Armen kann man nicht arbeiten. Herrlich, da, wenn du da mal reinkommst, das macht alles so unglaublich viel Sinn und hat Bedeutung. Manna, sammeln, Brot vom Himmel, Gott löst die Ernährungsprobleme, Gott löst ihre Probleme des Gemüts bei Massa und Meriba in 2. Mose 17, das ist so eine der ganz dramatischen Stationen unterwegs. 2. Mose, diese Geografie, 2. Mose 17, da Massa und Meriba, wo sie Durst haben, kein Wasser haben und dann kriegen sie den Fels gezeigt, der einmal geschlagen wird und dieser Fels, der geschlagen wird, gibt sein Wasser. Und wenn du heute fragst, ja was ist denn eigentlich dieser geschlagene Fels. Nach Paulus hat es eh gesagt, der Fels, der mitfolgte, das war Christus, 1. Korinther 10, Vers 4. Er gibt sein Wasser, aber er braucht nur einmal geschlagen zu werden. Da gibt er sein Wasser. Und die Frage hatte geheißen, ist Gott nun für uns oder ist er nicht für uns? Diese Frage in ihrer Beantwortung wird in Fels geschlagen. Es ist in Fels verankert, dass Gott für mich ist. Nicht in meinem Herzchen, nicht in meinem Gemüt, nicht in meinem Monatskalender, wenn ich meine Tage habe. Nirgendwo, außer in Fels, ist es gegraben, Gott ist für dich. Aber dann ist Wasser und Meribe natürlich noch spannend, weil da ein Scharmützel bevorsteht, da kam Amalek daher. Auch das wieder so eine Lektion, nicht? Amalek, ein Abkömmling Esaus, Fleisch pur. Später ist es ein Amalekiter, der einem Saul die Krone vom Haupt nimmt. Eine Begegnung mit dem gefährlichsten Feind, der das Volk Gottes anfällt, wenn es am schwächsten ist oder am unaufmerksamsten ist, ein Feind ohne Gnade, ein Feind, der nicht schon. Amalek ist der klassische Typus fürs Fleisch und mit dem haben sie da ihre Begegnung. Und dieser Amalek überfällt sie von hinten. Und Gott sagt, er kann nur bezwungen werden durch die Schärfe des Schwertes und durch Gebet. Und bei jeder Passa-Liturgie wiederum taucht Amalek noch einmal auf, da wird ein Text aus 5. Mose vorgelesen, wo gesagt wird, nie vergessen, was Amalek euch unterwegs angetan hat. Amalek ist das größte Missstück, das einem im geistlichen Leben begegnen kann. Ob du es den Feind von außen nennst oder das Fleisch von innen, überlasse ich dir. Aber das Fleisch ist geeignet, mir die Berufung zu rauben, mir die Krone zu nehmen, mich erschlagen, verblutend am Weg liegen zu lassen. Und Amalek kennt keine Gnade, schont nicht die Schwachen und schont auch nicht die Leute, die irgendwo hinten geblieben sind. Und dann kommen sie zum Sinai hin und da lernen sie die Ordnungen der Liebe, die Gebote. Ich sage, am Sinai gibt es 3 Botschaften. Die meisten kennen nur die 10 Gebote, das ist die erste Botschaft von Sinai. Die zweite Botschaft vom Sinai ist, baut mir ein Heiligtum, richtet mir einen Wohnort auf, ich will unter euch wohnen. Exodus 25, Vers 8. Und die dritte Botschaft vom Sinai ist, dass Mose sagt, lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, bisschen schwierig, du darfst gerne hinter mir herschauen. Der Text ist sehr komplex da, aber Mose hat dieses verzehrende Verlangen nach Gott, dieses Anliegen, mit Gott zu leben und diesem Gott zu gehören und sich an diesem Gott zu verlieren. Und man darf bei Mose eines nie vergessen, er war einer dieser großen, verlangenden Menschen, die gesagt haben, ich kann die Last dieses Volkes nur tragen, wenn ich regelmäßig in der Gegenwart Gottes bin. Und so geht er in die Hütte des Stifts und wenn er herauskam, glänzte sein Angesicht. Er konnte die Last der Führung, der Leitung, der Verantwortung, konnte er nur tragen, weil er immer wieder aus der Gegenwart Gottes kam. Und das Volk hat das mitgekriegt. Das ist Sinai. Da ist sehr viel drinnen. Und dann brechen sie wieder auf oder ziehen herum. Lustgräber gibt's dann, 4. Mose 11. Die Namis kann man heute noch sehen. Lustgräber, das ist der Ort, wo das Volk wieder mal unterwegs ist und murrt und meckert und es ist alles so schlimm und furchtbar. Und wir wollen das Manna nicht mehr. Es ist immer das Gleiche, das Zeug. Er ist ja auch ein bisschen blöd, nicht? Manna ist nur ein Vorgeschmack gewesen. Milch und Honig. Das Land sollte noch kommen. Also wenn du mich verrückt machen willst, dann reibst du vor meiner Nase frischen Kaffee. Und wenn ich dann so richtig dahin rieche, dann das kommt später. Und das machen wir morgen wieder. Du reibst wieder den frischen Kaffee vor meiner Nase. Der Duft zieht in meine Nase. Und du sagst, nee, das kommt später. Man kann nicht vom Vorgeschmack leben. So, Klammer zu. Und da wollen sie neben Manna eben auch noch Fleisch. Und dann kommen Wachteln im Sturmwind herangeweht. Und Wachteln, die im Sturmwind herangeweht werden, sind so voller Adrenalin, dass sie ungenießbar sind. Steile Lektion. Nicht zufrieden sein mit dem, was Gott mir täglich anbietet. Das große Erlebnis, das große Lusterlebnis, den Genuss, das über drüber zu haben. Vorsicht. Es kann sein, dass man stirbt, während man es noch zwischen den Zähnen hätte. Das ist bei den Lustgräbern. Oase Hazeroth, Aussatz der Miriam und so. Der hat dann ein ganz dramatischer Ort. Kadesh Barnea. Entschuldigung, es muss hier heißen 4. Mose 4, 13 und 14. Kadesh Barnea. Die wenigsten verbinden direkt etwas damit. Was verbindet ihr mit Kadesh Barnea? Die Kundschaftergeschichte? Ja. Gott hat diese Zeit übrigens vom Sinai bis Kadesh Barnea sind circa 2 Jahre. Das war sozusagen die geistliche Kinderstube, die Gott ihnen verpasst hatte, wo sie die wichtigen Lektionen lernen. Auf dieser Reise, jeder Ort steht für eine bestimmte Lektion, die lernen sie. Mehr recht als schlecht manchmal. Und nach 2 Jahren, das lest ihr in 5. Mose Kapitel 1, sagt Gott so, ihr seid jetzt lange genug hier an diesem Berg gewesen. Macht euch auf und zieht ein und erobert euch das Land. Ich habe euch bestens vorbereitet, ich habe euch ausgerüstet, ich habe euch alles gegeben, was dazu notwendig ist. Das Volk sagt, okay, können wir Kundschafter hineinschicken, die etwas über dieses Land zeigen, rausfinden, sagen, erzählen. Gott sagt, okay, dann schickt halt 2 Leute oder 12 Leute los. Und dann kommen die zurück und sagen, ja, das Land ist toll, Milch und Honig und Weintrauben, dass wir sie auf Stöcken tragen müssen, ne? Aber es sind da Riesen, Söhne Enaks oder Enakita. Und das Volk fällt in sich zusammen, ist hellauf verzweifelt und fängt wieder mit der gleichen Suderei an. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass unsere Mütter und unsere Kinder und ein Raub werden und kaputt gehen und so weiter. Und ich würde sagen, Gott fragt, was habt ihr denn gegen Riesen? Die sind am leichtesten zu treffen. Der dümmste und blindeste trifft einen Riesen. Seid froh, dass ich euch nicht gegen Frösche und Kakerlaken antreten lasse. Und dann kommt das Volk mit dem, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das backen wir nicht, das ist uns zu steil, zu groß. Kaleb sagt noch, fallt nicht ab vom Herrn. Das erste Mal übrigens, dass das Wort Abfall in der Bibel vorkommt. Im Zusammenhang mit Kadesh Barnea. Fallt nicht ab vom Herrn. Ja. Und Gott sagte, okay. Wenn ihr nicht erobern wollt, das Land nicht einnehmen wollt, dann müsst ihr hier bleiben und ihr müsst in der Wüste herumziehen. Und so wird Kadesh Barnea zur geistlichen Katastrophe schlechthin. Denn hier beginnt dieser Kreisgang mit 38 Jahren Wüstenwanderung, wo Gott sagt, ich lasse euch so lange in der Wüste, bis der Letzte einer alten Generation, die mir nicht glaubt, dass der Unglaube der Alten endlich ausstirbt. 38 Jahre, versteht ihr? Die Erfindung des Kirchenjahres, immer um den gleichen Kaktus, alle Jahre wieder. Ohne Ziel. Nein, die Wüstenwanderung ist keine Sache, wo ich so in der Wüste dieses Lebens dann reife und wachse. Die Wüstenwanderung ist 38 Jahre verschwendete Zeit, verlorene Zeit. Denn Kanaan, das sie erreichen sollen, ist ja nicht der Himmel. Die Wüste ist nicht einfach meine irdische Existenz, die halt auch dürr und trocken sein kann. Die Wüste ist verlorene Zeit. Sie sollten da nicht bleiben. Gott hat gesagt, geht und zieht ein. Er hat eine ganz klare Anweisung gegeben. Aber Kanaan ist nicht der Himmel. Entschuldigung, also wenn Kanaan der Himmel ist, und ich lese das Buch Richter, Aber dann kriege ich ein Riesenproblem. Scheitern, fallen, immer noch rumraufen, abfallen, Götzenanbetung, Richterschema. Wenn das der Himmel sein soll, sage ich danke, das ist eine Fehlplanung. Nee, Kanaan ist nicht der Himmel. Kanaan ist der Weg in ein siegreiches Leben. In ein Leben, wo ich Kämpfe habe, Land erobere, wo ich einziehe und das Land einnehme, das Gott mir gegeben hat. Und eine Festung des Feindes nach dem anderen dann ausräubere und ausreichere. Das ist Kanaan, nicht der Himmel. So ist die Wüste der Ort des Scheiterns, der Ort des Versagens, der Ort, wo sie nicht sein sollten, der Ort, wo sie eigentlich wieder aufbrechen müssten. Aber es ist nicht der Zielort. Dann habt ihr Kirche in der Wüste, das habt ihr ab 4. Mose 15 bis 4. Mose Vers 20, wo die Kirche meckert und murrt und mit Gott, ach du meine Zeit, alles Mögliche anstellt, da Mose halb in den Wahnsinn treibt, dass Mose dann am Ende den Felsen ein zweites Mal schlägt, als nur einmal mit ihm zu reden. Aber dieses Kadesh Barnea ist der Ausgangspunkt eines elenden Kreisganges. Ohne Fortschritt, ohne Entwicklung, wo eine ganze nachwachsende Generation nur darauf wartet, bis die Alten mit ihrem Unglauben endlich ausgestorben sind. Und nur zwei aus der alten Generation erreichen das Land, nämlich Josua und Kaleb. Kadesh Barnea ist ein furchtbarer Ort. Das ist der Ort, wo man eine ganze Berufung verliert, wo man nur ein müder, mickriger, meckernder, miesepetriger Haufen ist. Kirche in der Wüste. Dann kommen sie dann den Jordan. Und der Jordan ist für eine zweite Generation eine Neuauflage des Schilfmeers. Der Jordan, der muss damals ziemlich groß gewesen sein, so von den Dimensionen muss es ein ordentlicher Strom gewesen sein. Und durch diesen Jordan hindurchzugehen, das war für die junge Generation der Durchgang durch den Ort des Todes. Und der Durchgang durch den Ort des Todes heißt nichts anderes als, ich gehe durch den Tod mit Gott und wenn ich dann drüben ankomme in einem neuen Leben, stehe ich unter einem neuen Management. Jetzt ist Gott mein Leben. Übrigens, wir werden es gleich noch sehen, jetzt ist Gott mein Leben. Wenn er mich lebendig durch den Ort des Todes bringt, dann ist er derjenige, dem mein Leben auch gehört. Und so durchschreiten sie den Jordan und kommen dann endlich in Gilgal da an, Ankunft im Land Kanaan und so weiter. Übrigens, Gilgal sucht man vergeblich. Habt ihr es mal gefunden?
Nein.
Nicht einmal Fruchtenbaum hat Gilgal, ich habe sein dickes Buch mit den ganzen biblischen Orten, wo er alle Referenzen, Gilgal kommt nicht vor. Gab es nicht? Na, es ist interessant. Es könnte sein, dass es sich bei Gilgal nicht um eine Stadt handelt, sondern um eine Stätte. Oder mehrere. Und dann hat man etwas gefunden, vielleicht kann ich euch morgen vom Bild her zeigen, in diesem Bereich, wo man Gilgal vermutet, gibt es 5 Versammlungsstätten für das Volk, die alle die Form, aus der Luft sieht man das gut, von Sandalen haben. Also so eine Schuhsohle. Gemäß von dem Wort bei Josua, alles Land, auf das eure Sohlen treten werden, will ich euch geben. Und Gilgal wäre dann der Versammlungsort, wo man zusammengekommen ist und wo die Aufbrüche dann stattgefunden hatten. Es gibt 5 solche Versammlungsstätten. Ich habe die Bilder, wir waren dort schon bei einer, haben uns genauer angeschaut. Das ist eine ganz neue Entdeckung, dass Gilgal keine Stadt ist, noch gibt es auch keinen Tel Gilgal, also man findet nichts, aber es ist eine Stätte.
Eine Lagerstätte.
Ja, Lagerstätte mit Opfereinrichtungen hat man auch gefunden. Mit Pferch für die Schafe und wo Teile des Volkes sich lagern konnten. Und man hat inzwischen 5 solche Sandalen gefunden.
das sind die Ruinen, wo dieser Stein, wo die Opfertiere gegangen sieht man noch. Wo die Opfertiere...
Nee.
Nein, das
ist was anderes, glaube ich. So, Ankunft. Gilgal, endlich im Land. Mit 38 Jahren Verspätung. Als die zwei Kundschafter, nicht beim nächsten Mal, sagt Gott, schickt zwei Kundschafter aus. Bei der ersten Partie waren auch 10 von 12 ein Flop, also zwei reichen auch. Und dann kommen die in das Haus von dieser Madame Rahab, die also ein bestimmtes Gästehaus unterhielt. Sagt Hebräerbrief zumindest, Josua sagt sie nicht. Und als sie unten bei der anklopfen und die aufmacht durch den Spion, gesagt, ihr seid da, ziemlich verspätet. Ihr habt ziemlich Verspätung, seit 40 Jahren warten wir auf euch. Alle Jahre sehen wir euch vorüberziehen am Horizont. Seit 40 Jahren ist unser Herz verzagt vor euch. Seit 40 Jahren denken sie, kommen sie endlich. 40 Jahre Verspätung. Sogar eine Frau wie Rahab hat das begriffen, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass das Volk Gottes planlos, ziellos, kraftlos, formlos immer weiter durch die Gegend zieht. Und endlich sind sie dann da. So, Exodus, der Weg heraus. Und nächste spannende Sache natürlich, für meine Begriffe zumindest. Der Römerbrief von Paulus folgt in ganz starken Bezügen diesem Exodus-Schema. Wenn du es ansehen möchtest, du hast Römer 1 bis 3, dass alle unter der Sünde sind. Das Land Ägypten, Sünde und Tod. Dann hast du in Römer 3 bis 5 eine Rechtfertigung durch das Opfer Jesu. Dem entspricht im Exodus das Blut des Lammes, das angewandt werden wollte. Römer hat dieses Sühnopfern, dieses Hilasterion. Römer hat das, wo diese Sünde dann auch noch fortgetan wird. Pariemi, das ist das, wo Pariemi kommt einmal im Neuen Testament vor und es steht ganz stark dafür, dass etwas endgültig weggetan wird, weggetragen wird. Können wir jetzt nicht darauf eingehen. Dann kommt das Schildwerk. Römer 6, Taufe. Du stirbst mit Christus, wirst mit ihm begraben und dann nimmt er dich mit hinein in ein neues Leben, hinein in die Auferstehung. Und Gott sagt, by the way, wenn wir schon dabei sind, miteinander zu sterben und begraben zu werden, wenn wir schon dabei sind, dass du mit mir in den Tod gehst und ich dich durch den Tod hindurchbringe in ein neues Leben, wo du mit mir Synphytos bist, zusammennaturt, wo du mit mir zu einer Natur zusammenwächst, wenn wir schon dabei sind, Herr dieses neuen Lebens, bin ich. Noch eine Frage? Ich habe dich durch den Tod gebracht. Wenn du allein in den Tod gehst, dann bleibst du dort. Wenn du mit mir durchgehst, dann lebst du. Aber wenn du lebst, gehört dieses erlöste Leben mir. Und dann vereinigen wir uns zu einer Natur. So, und jetzt kommt die Geschichte mit dem Brot wieder herein. Nicht? Was ist christlich an mir? Christus. Welche Natur soll ich denn verkörpern, wenn es darum geht, dieser Welt etwas von Gott zu zeigen? Ja, die Natur Christi. Sein Wesen, sein Charakter, auf mich ist keiner neugierig, auf Christus schon. Und dann geht es weiter.
Und das entspricht natürlich dem Schildwerk. Und es geht nur in eine Richtung weiter. Dann hast du den Bund auf Sinai, Kinderstube, 2 Jahre, die Tafeln des Gesetzes, der Gebote. Römer 6, Heiligung, genau dieses gleiche Thema. Wer ist mein Herr? Wer ist mein Meister?
Wem gehorchen? Wer darf mich prägen? Wem darf ich
Gefolgschaft leisten? Tja, und dann kommt die Krise. In der Wüste waren es diese 38 Jahre bei Kadesh Barnea. Das war die Krise schlechthin. Und da fing dieser elende Kreisgang an. Und in Römer Brief entspricht das Kapitel 7 genau
dieser Krise. Du kannst unter Römer 7, 38 Jahre oder 8 Jahre oder 15 Jahre, ist mir wurscht, aber du kannst im Fleisch hängen bleiben. Du kannst aus dem Fleisch leben und ständig aus dem Fleisch versuchen, irgendetwas hinzubringen an Scheinheiligkeit, falls es überhaupt fromm werden möchte. Und du erlebst die ganze Zeit, die Kräfte der Seele reichen nicht aus, um das Fleisch zu überwinden. Was hat das Volk Israel gesagt? Wir können das nicht. Wir schaffen die Riesen nicht. Wie klingt in Römer 7? Elender Mensch. Ich zähle mal nach. 48 Mal das Wort Ich bis zum Vers 25. Viermal Gott oder Jesus. Niemals der Heilige Geist. Und Römer 7 ist eine einzige Katastrophe, das Klagelied eines Menschen, der das Beste weiß, das Beste will, alles kennt, übereinstimmt mit Seele und Gemüt und wirklich dieses andere Leben versucht zu leben und er merkt, es haut nicht hin. Die Kräfte der Seele, mein Gemüt, mein innerer Mensch, mein Denken, Fühlen, Wollen, es reicht nicht auf, diesen Sog nach unten zu überwinden. Ich, sagt Paulus die ganze Zeit und seiner Meinung, ich, elender Mensch, ich, armer Hund, pack's nicht. Und solange ich sage und ich dem Fleisch und der Sünde verfallen bin, lebe ich dieses Wüstendasein, wo nichts dabei herausschaut. Keine Frucht, kein Segen, ein mürrender, meckrischer Haufen, der nichts anderes kann, als seine Gemeindeleitung in den Wahnsinn zu treiben. Ich, das können wir nicht. Der große Unterschied ist, dass wir im Neuen Testament nicht auf 38 Jahre vorprogrammiert sind. Heute, sagt der Hebräerbrief, heute, wenn er seine Stimme hört, es ist jeder Moment die Chance zur Umkehr. So, dann hast du natürlich auch im Brief an die Römer die Geschichte mit Jordan und Kanaan. Und das wäre Römer 8, die Verse 1 bis 17, je nachdem wie weit du zählen möchtest. Das Leben im Geist.
Römer 8, das Leben im Geist. Ein neues Leben, ein anderes Leben. Ein Leben, wo ich aus der Kraft eines anderen tue, was Gott geschenkt, gegeben, geboten hat, geistlich gesinnt sein. Römer 8, Vers 4, wo er sagt, ihr werdet das, was das Gesetz fordert, vollbringen. Aber der Geist in euch vollbringt das, was das Gesetz fordert. Der Geist in euch wirkt das, was das Gesetz eigentlich erwartet. Und so ist das Thema nicht, dass ich mehr Gesetz kriege, sondern dass ich den Geist zur Gänze kriege. Und Römer 8, Vers 2 hat diese unglaubliche Botschaft, dass er sagt, das Gesetz oder das Prinzip, man muss hier Gesetz mit Prinzip übrigens übersetzen, sonst verheddert man sich. Das Prinzip des Geistes hat mich frei gemacht. Das Prinzip des Geistes, der Leben ist, hat mich frei gemacht vom Prinzip der Sünde und des Todes. Und nichts mehr, ich elender Mensch. Und jetzt geht's fröhlich dahin. 33 Mal in diesem Abschnitt, Römer 8, 1 bis 17, 33 Mal der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Kein einziges Mal ich. Allein schon vom Nachzählen her wird die Geschichte unglaublich spannend, dass man das einmal auch zur Kenntnis nimmt und sieht. Das ist eines dieser schönen Konzepte Gottes, wo ich immer fröhlich drin herumgrabe. Weil es so plastisch ist, so grafisch ist, ein Weg des Heils. Und da merke ich schon, die Römerbrief und Paulus hat im Grunde nur Exodus abgekupfert oder gesagt, ich brauche es nicht abkupfern, sondern das Heil, das Gott in Jesus gewirkt hat, ist in all den Schritten, die im Exodus geschehen, schon vorgegeben. Er hat alles gemacht, geschenkt, getan. Die beiden anderen Konzepte werden dann noch, wenn man so wollte, der Festkalender Israels. Ich zeige nur eine Sache dazu. Wir werden es nicht durchsprechen. Auch das ist eine Sache beim hebräischen Denken. Geschichtsverständnis.
Da gibt es mehrere Modelle. Zyklische, das kreisende Rad, der Osten, werden, vergehen, Menschen, Völker, Kosmos, das kreist immer. Dieser Kosmos kommt auch wieder, wie das heißt. Der Kreis auch der Natur, die Rhythmen des Lebens. Dieses Rad kreist, aber es rollt nicht. Dann gibt es ein lineares Geschichtsverständnis, wo einfach die Ereignisse im Zeitlauf dahingehen. Man denkt sehr viel an die Vergangenheit. Das ist das Geschichtsbewusstsein, den Blick auf die Vergangenheit bei den sogenannten primitiven Kulturen. Es gibt ja Kulturen, die können nicht einmal eine Zukunftsform von der Grammatik her bilden, die können auch kein Futurum 2 bilden. Und wenn man die Zukunft nicht ausdrücken kann, kann man sie auch nicht gestalten. Was ich nicht sprachlich bewältige, werde ich auch nicht gestalten. Dafür sind die ganz stark in der Rückwendung. Und die Rückwendung sagt, wir haben diese Geschichte gehabt. Und es gibt in manchen Stämmen im Sudan, das haben wir kennengelernt bei den Dinkas, da sind junge Männer extra ausgebildet, dass sie die Stammesgeschichte 900 Jahre zurück auswendig beherrschen. Ja, das ist deren Job. Aber Zukunft, morgen gestalten, planen, das fällt vielen ganz, ganz schwer. Und dann gibt es ein Geschichtsverständnis, das ist teleologisch. Die Geschichte hat ein Ziel, ein Telos. Das ist aber noch nicht das, was Israel hat. Man sagt immer, durch Israel wurde das große Rad überwunden, das stimmt, aber Telos allein genügt nicht, denn man muss die beiden Sachen zusammenkriegen.
Im biblischen Denken verbinden sich zyklisches, oder sagen wir besser, rhythmisches und teleologisches Geschichtsverständnis. Und das ist das Tolle an diesem Festen Israels. Diese Feste haben einen Rhythmus, der immer wiederkehrt. Der Sabbat kehrt wieder, der Zyklus, die Jahresfeste, das kehrt wieder. Und jedes Jahr mit seinem Festkreis erinnert daran, dass die Geschichte ein Ziel hat. Am Ende des Jahres feierst du immer Laubhütten und du wirst am Ende des Jahres immer wissen, voller Gewaltfrei eines Tages, Himmel, Herrlichkeit, Zuhause, Messias, Hochzeit, Braut, Baldachin, wunderschön. So, jetzt kommt der eigentliche Clou. Dieses Rad, dieser Rhythmus, der kreist nicht, sondern der rollt. Es rollt immer weiter. Und wenn du durch die Jahre gehst, kommst du immer an bestimmten Stationen vorbei. Pesach, Shavuot, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Das heißt, du bist jedes Jahr mit deiner geistlichen Lebensgeschichte unterwegs, während diese Geschichte auch auf dieses Ziel hinstrebt. Und so werden diese Feste zum Begleiter für mein Leben, denn in diesen Festen kann ich meine geistliche Lebensgeschichte mitreflektieren. Und ich habe es gestern, glaube ich, so in der Bibel habe ich kurz angedeutet, ich kann in diesen Festen meine geistliche Lebensgeschichte reflektieren. Ich wusste, da war ein Anfang mit Pessach. Dann wusste ich, es kam ein dritter Tag der Auferstehung. Dritte Tag in der Bibel wäre noch einmal eine eigene Story. Das ist ein ganz eigenes Bibelstudium, was an dem dritten Tag alles passiert in der Bibel. In Anführungsstrichen Fußnote, dritter Tag ist immer gleich Leben. Am dritten Tag setzt sich immer das Leben durch. Du kannst 15 Texte haben, das ist der dritte Tag, wo das Leben auftaucht. So, dritter Tag. Dann kommt ein 50. Tag, Pfingsten. Und ich merke, und jetzt kommt das Spannende, Pfingsten heißt, hat 11 Namen, und einer der Namen von Pfingsten heißt Beschlussfest. Chag Atzeroth. Pfingsten ist das Beschlussfest, denn Pfingsten schließt Pessach ab. Und Pessach ist erst mit Pfingsten abgeschlossen, auf Deutsch. Kreuz und der Heilige Geist kann's knicken. Kreuz ohne Heiligen Geist ist nur Kreuz und Gesetz. Kreuz ohne den auferstandenen Herrn, der durch den Heiligen Geist in mir lebt, ist nur Gesetz.
Heilsgewissheit, ja, selbstverständlich. Vergebung, ja. Veränderung, Fragezeichen. Verwandlung, Fragezeichen. Wir haben so viele Christen, die treu und brav jeden Tag, und sie sind ja auch eingeladen dazu, unter das Kreuz pilgern und unter diesem Kreuz ihre Sünden ablegen. Und sie werden ihnen abgenommen. Man darf beruhigt schlafen gehen. Und am nächsten Morgen stehst du auf, genauso schwach wie am Tag vorher. Und so ist Pfingsten das Fest, dass das Kreuz Pessach abschließt. Und nach Pfingsten kommt eine Zeit der Ernte und der Frucht. Und dann kommen die Jahresendfeste mit Neujahrstag, 10 Bußtage, Yom Kippur und dann Sukkot. So, und diesen Zyklus gehst du jedes Jahr einmal durch und du, je nachdem wo du stehst, kannst du deine Lebenszeit und diese Heilszeit, diese Heilsgeschichte in diesen Festen und deine Lebenszeit in Verbindung bringen. Und ich habe es schon angedeutet für mich, bei den Senioren glaube ich, für mich die spannendste Zeit ist natürlich Neujahrstag. Rosh Hashanah, Tag des Posaunenblasens. Wenn die Posaunen anfangen zu tuten, wenn Gott alarmierend in ein Leben hineinruft und sagt, hey, das Jahr geht zu Ende, dein Leben auch. Du biegst gerade in die letzte Kurve vor der Zielgeraden ein. Und dann ordnet Gott noch einmal Bußtage an. Und die spannende Sache, mit Gott dann das auszusortieren, was war denn gut an meinem Leben? Was hat was gebracht? Was hat nichts gebracht? Was hat sich nicht gelohnt? Was bleibt? Und eine der schönsten Sachen für mich, das auch mit dem Nachdenken ist, ich kann endlich aufhören, mir manche Dinge in meinem Leben schön zu lügen. Und ich weiß ganz genau, dass ganz viele Leute nichts auch mitgenommen haben von dem, was man ihnen gesagt hat. Ich habe aufgehört, die Sachen schön zu reden. Ich sage, Gott, es ist bei dir, was es ist, und vielleicht sehe ich mehr, als ich mir träumen lasse, und bei manchen sagst du, das hat nicht funktioniert, das hat nicht geklappt, lass stecken. Was bleibt? Übrigens, gell, wenn dann das neue Lebensjahr wieder anfängt und ich habe die Lektion von den Bußtagen gelernt, dann komme ich vielleicht auf die glorreiche Idee, mich wirklich auf das zu konzentrieren, was dann bleibt. Und nicht am Ende wieder dazustehen, ich habe für alles gearbeitet und fürs Wesentliche keine Kraft und keine Zeit gehabt. Allerdings auch sehr schön, Yom Kippur heißt Versöhnung. Gott sagt am Ende eines Lebens auch, es ist gut. Shalom. Du bleibst natürlich in meinem Buch stehen. Und dann gehen noch 2 Wochen ins Land und dann macht man Laubhütten. Aber dieser Festkalender ist meine geistliche Lebensgeschichte von den Anfängen. Und ich gehe immer wieder durch. Und Gott zeigt mir an den verschiedenen Stellen, was gerade dran ist. Es gibt alleine Pfingsten, Schawot, das zu bedenken, das ist eine schöne, lange Angelegenheit. Denn das Fest ist unglaublich reichhaltig. Spannend, spannend, spannend. Ich lasse es hier. Bet noch und dann gehen wir zur Abendgestaltung über, worin immer die auch besteht. Herr Jesus Christus, Dank sei dir vor allem, dass wir dieses Leben mit dir nicht aus eigenen Kräften leben müssen, es nicht aus eigener Weisheit gestalten müssen, sondern dass du uns gemacht bist zur Weisheit, dass du uns geschenkt bist, dass du uns alle Weisheit geworden bist und in dir alle Schätze verborgen liegen, der Weisheit und der Erkenntnis, und dass in dir alle Kraft ist und du diese Kräfte mit uns gerne teilst. Und wenn wir vor dir stehen mit leeren Händen und sagen, Herr, wir haben es nicht, wir können es nicht. Bist du bereit, diese leeren Hände zu füllen und den Reichtum des Himmels hineinzulegen? Wir brauchen es nicht können. Wir müssen nur dich kennen dich einladen, auf dich zugreifen, denn du gibst gerne. Alles, was du durch uns austeilen möchtest, schenkst du. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.